Morgen. Ich wünsche uns allen den Frieden Gottes. Ich weiß, das letzte Mal oder das erste Mal und das letzte Mal bis zu diesem Mal vor ungefähr ein halbes Jahr bei euch. Und man hat mir gesagt, dass wenn man irgendwo eingeladen worden ist, man wieder eingeladen wird, dass das schon mal gut ist. Darf ich das so deuten? Ja, ich bin, die mich nicht kennen, Stefan Horn heiße ich und komme aus Köln-Porz. Also da wohnen wir, aber meine Eltern, wir sind von den Stamm der Sinti, Sinti-Roma, sagt euch das was? Okay. Als ein Insider darf ich das Wort Zigeuner benutzen. Und der Überbegriff ist Zigeuner. Und ich komme von den Sintis. Kenne Jesus seit 93. Habe mich in mein Wohnzimmer bekehrt. Die erste Freikirche, die ich von innen gesehen habe, war in der Tat in Hückeswar. Fragt mich, wie bin ich da hingekommen? Keine Ahnung. Bin dahin gewesen, kann mich wie heute noch erinnern. War ein Hückeswagen, einen Abendgottesdienst, hab gedacht, was? Wo bist du hier gelandet? Was ist das hier? Hatte null Ahnung, was das ist. Man sagte mir im Nachhinein, ich war in einem Gottesdienst, okay? Bin römisch-katholisch erzogen und mit 24 habe ich mich bekehrt. Jahre, Jahre, Jahre später, viele Jahre nach diesem Gottesdienstbesuch, hat aber nichts explizit damit zu tun. Also ich habe nie Kontakt zu einer Freikirche gehabt oder irgendwas oder eine Predigt mal richtig gehört oder nie mein Leben, nie. War kriminell, wie es nur ging, habe in die Sünde gelebt, wie es nur ging und habe die Sünde genossen. Ich habe das Leben in vollen Zügen genossen. Und in meinem Wohnzimmer damals, das war ein Samstagnachmittag, lese ich in der Heiligen Schrift. Ich war katholisch, glaubte an Gott. Ich glaubte an den Tod und die Auferstehung Jesu. Weihnachten und Ostern war für mich etwas ganz Besonderes. Und las dann an diesem Samstag, April 93, lese ich Johannes 16, Vers 7. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Tröster nicht. Wie man sich an so einen Vers bekehren kann, ist mir bis heute ein Rätsel. Aber ich weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden erlebt habe. Die Bibel wurde für mich elektrisierend. Ich habe sie aus meiner Hand geschmissen, wortwörtlich. Ich schmiss sie von meiner Hand, aber es war zu spät. Das Wort hatte mich ergriffen. Ich merkte nur innerlich, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, ich bin verloren. Hoffnungslos verloren. Ich brauche Vergebung meiner Sünde. Das war die Auswirkung dieses Wortes. Wie gesagt, in welchen Zusammenhang man das bringen kann, das ist für mich auch heute rätselhaft, aber Gott ist Gott. Und habe mich dann bekehrt an dem Samstag, habe Vergebung meiner Schuld empfangen und habe ewiges Leben erhalten und darf bis heute in diesem Leben wachsen. Und seitdem diene ich Gott. Jeden Tag. Wo ich nur kann, wie es nur geht. Warum? Weil ich habe Gott gesagt, so wie ich die Sünde gelebt habe, du bist mindestens so viel wert, so geliebt zu werden. Ich bin ein Mensch, ich mag kein Mittelmaß. Entweder oder. Bei den wichtigen Sachen meine ich jetzt, ja? Entweder man ist dabei, man ist bei der Musik richtig dabei, oder man lässt es. Und das sagt auch Jesus Christus so, glaube ich, verstanden zu haben, dass er sagt, entweder hast das Feuer Gottes in dir, Und mit Feuer meine ich jetzt nicht irgendwelche äußere Erscheinungen und Charaktereigenschaften, sondern ich meine das Reale. Oder man ist lauwarm und er sagt, und das sagt er nur einmal und in der Offenbarung. Und das ist, glaube ich, ein sehr ernstes Wort. Weil du aber weder heiß noch kalt bist, sagt er, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Also entweder oder. Ne? Und ich danke Gott dafür, dass ich mit allen Höhen und Tiefen, die ich in meinem Leben habe, auch gegenwärtig, wo die Dinge, wo man sich wünscht, dass Dinge anders wären, er aber trotzdem derjenige ist, der treu ist, dabei bleibt und uns weiterführt. Und aus all den, entschuldigen Sie jetzt auf diesen saloppen Ausdruck, Mist, den besten Dünger produziert, den man nur haben kann, der nachher den brachen Boden wieder fruchtbar macht. Dafür bin ich sehr dankbar. Deswegen stehe ich auch hier. Ich stehe nicht Kraft meines Amtes hier, auch nicht Macht meines Charakters, der so geheiligt ist, und schon gar nicht meiner theologischen Ausbildung und Erkenntnissen des Wortes Gottes, sondern ich möchte mit dem Apostel Paulus mich nicht schämen und sagen, was ich bin, bin ich aus seiner Gnade. Und Gnade heißt, etwas zu empfangen, zu bekommen, was man eigentlich nicht verdient hatte. So, jetzt wissen Sie, wen Sie hier vor sich haben, in kurzen Zügen. Ich bin Missionar, darf mit meiner Frau Lisa vollzeitlich im Missionsdienst schon seit 25 Jahren stehen, arbeiten unter Sinti und Romas, aber nicht nur. Wir arbeiten auch unter Nicht-Zigeunern, weil ich habe mir sagen lassen, dass auch Nicht-Zigeuner Jesus Christus glauben, oder? Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Zigeuner geliebt, dass er Jesus sandte, dass die Zigeuner, steht das so geschrieben da? Die Welt, die Menschheit, ja. Und dürfen Gemeindegründen bauen und das ist etwas, was mein Leben, wofür ich mein Leben beschrieben habe. Das will ich unterstützen, Gott, mit meinen begrenzten Möglichkeiten. Bin gestern Abend aus Tschechien zurück zu einer Missionsreise. Und wir erleben sehr gute Dinge. Ich habe am Dienstag, letzten Dienstag, habe ich ein ganz frisches Zeugnis gehört und das möchte ich mit euch teilen. Es gibt einen kleinen Ort, nicht weit von, also in dem Ort, wo wir Gemeinde bauen, aber ein paar Kilometer weiter. Da gibt es eine Siedlung, eine Roma-Siedlung und ein junger Mann, dessen Bruder und Schwägerin angefangen haben, das Evangelium zu hören und kommen in unseren Gottesdiensten, Hauskreisen. Und dieser Bruder von diesen, der hat epileptische Anfälle. Häufig. Und am Dienstag hatte er einen epileptischen Anfall. Und wurde bewusstlos und es ist irgendwie, durch diese Anfälle habe ich mir so sagen lassen, werden dann auch andere Krankheiten bei ihm freigesetzt, weil er hat mehrere Sachen. Das eine hängt mit dem anderen irgendwie zusammen, habe ich jetzt nicht so verstanden, aber so habe ich mir das sagen lassen. Sodass er dann mit dem Krankenwagen schnell ins Klinik reinkommen muss und was weiß ich. Und dieses Mal war er so bewusstlos, war auf der Intensivstation, glaube ich, oder im Krankenhaus. Und dann kommt er zu sich. Kommt zu sich, ganz normal, steht auf. Und er sagt zu seiner Familie, sagt er, ich möchte nach Hause. Sagt er, nee, du musst in den Krankenhaus. Nein, sagt er, ich habe Jesus. Ich lüge. Ich muss mit die Schwester, die das betreut, aus unserer Gemeinde, die Jana, so heißt sie. Ich muss mit Jana sprechen. Und sie rufen Jana an und Jana kommt. Jana ist diejenige, die Lebensmittel aus den Geschäften holt, Aldi, Lidl und so weiter. Und dann geht sie und verteilt sie das. Und so kam sie eigentlich in Kontakt mit diesen Leuten. Und er sagt ja, Jana, ich habe eine Person gesehen, als er da bewusstlos war. Die war in Weiß gekleidet und sie stellte sich mir vor und sie sagte, ich bin Jesus. Kann das sein? Sie sagt, ja, das kann sein. Steht auf und wird aus dem Krankenhaus entlassen. und interessiert sich für Jesus und möchte Jesus kennenlernen. Das ist für mich etwas Übernatürliches. Und das gibt es noch heute. Gott ist übernatürlich. Gott ist nicht ein Produkt unseres Intellekts, unserer aufgeklärten Zeit. Was ich erklären kann, das gibt es, das kann ich greifen. Gott ist kein Gegenstand der Universitätsdiskussionen. Gott ist der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde. Ein Wesen, das man nicht erklären kann, das man nicht greifen und nicht fassen kann. Und er ist bis heute noch am Werke, durch seine Liebe sich übernatürlich zu offenbaren. Wehe uns! Wehe uns! Wenn wir unsere Gemeinden zu einer Zone machen, wo wir sagen, diese Übernatürlichkeit ist nicht mehr erlaubt. Wehe uns! Okay? Wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir von ein Wesen, das wir nie gesehen haben, nie verstehen werden in der Fülle, das übernatürlich ist. Der macht Wunder. Noch ein anderes Zeugnis. Vor ungefähr 23 Jahren war ich in einer Siedlung und habe dort evangelisiert. Das Evangelium Leuten gesagt. Es entstand ein kleiner Hauskreis, aber irgendwie hat man es nicht gepackt. Wir haben nicht die Leute dafür gehabt. Wir müssten aufhören. Vor 23 Jahren. Ein Jahr zurück kamen Leute dahin aus unserer Gemeinde in der Slowakei. Das ist jetzt Slowakei. Die arbeiten jetzt dort in der Siedlung. Warum? Ein Mädchen, sie heißt Perla auf Slowakisch. Also die Perle. Sie wird 17, also letztes Jahr wurde sie 17. Das ist ihr Geburtstag. Sie lebt in einer Siedlung, die ist total abgekommen, runtergegangen, also kein Wasser, kein Strom. Und wenn jemand Strom hat, dann werden die Kabel rumgezogen von Nachbar zu Nachbar und so. Ja, also ich hatte eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe. Und wir reden von der zweitgrößten Stadt in der Slowakei. Da, ein paar Kilometer von ihnen, da ist diese Siedlung. Und Perla wünscht sich eine Bibel. Ich hätte gerne eine Bibel. In der ganzen Siedlung gibt es kein einziges Neues Testament. Die Tante, ihre Tante, hört von diesem Wunsch und sie sagt, ich habe zu Hause eine Bibel. Sie bringt Perla eine Bibel zum Geschenk. Perla nimmt die Bibel, geht in ihr Zimmer und liest Stunden, die Nacht, sie liest Neues Testament. Ihre Mutter, weil Perla, als sie geboren wurde, seit ihrer Geburt, hatte sie Anfälle, 3-4 Mal, also mehrmal täglich fiel sie um, bewusstlos, und die Ärzte wussten nicht, was es ist. Es waren keine epileptischen Anfälle, sie wird einfach bewusstlos, wird steif, also sah so aus, als ob es Epilepsie war, aber war es keine Epilepsie. Und das hatte Perla, seit ihrer Geburt hatte sie das, mehrmals täglich. Und dadurch hat ihre Mutter so eine Angst entwickelt, dass sie immer wieder kam und sah, wie geht's dem Mädchen, ne? Dass wenn sie umfällt, dass sie da ist und so, ne? Aber diesen Tag, als Perla die Bibel bekommen hat und drin gelesen hat, kommt die Mutter wieder, wie gewohnt, paar Mal in ihr Zimmer oder da, wo sie gelesen hat, und sieht, dass alles gut ist, und der Mutter wird das ein bisschen komisch. Sagt sie, Perla, wie geht's dir eigentlich? Und Perla, sie sagt zu ihrer Mutter, Mama, ich bin nicht mehr krank. Sagt sie, wie meinst du bist nicht mehr krank? Herr Jesus hat mich geheilt. Und sie sagt, wie, Jesus hat dich geheilt? Woher weißt du das denn? Er hat's mir gesagt. Hier, ich habe sein Wort gelesen. Von diesem Moment ist ein Jahr vergangen. Vorletzter Woche habe ich mit ihr persönlich gesprochen. Bis heute hat sie keine Anfälle mehr. Das ist auch schön, ich preise Gott dafür, aber das Allerschönste kommt noch. Da sie ja alle in einer Siedlung wohnen und sich kennen, jeder kannte Perla und jeder wurde gewahr, dem Mädchen geht's ja gut, was ist denn passiert? Um eine lange Geschichte kurz zu machen, diesen Sommer wurden 2 oder 34 Leute aus dieser Siedlung, die sich für Jesus Christus entschieden haben, getauft. Und eine Gemeinde entsteht dort und sie treffen sich regelmäßig und die Gemeinde wächst. Das, glaube ich, ist Jesus Christus. So, und diesen Leuten dürfen wir dienen, mit diesen Leuten dürfen wir unterwegs sein. Und jetzt könnte ich ein Zeugnis nach dem anderen anreihen. Was Jesus so tut, in Guten und in Schlechten. Wo Menschen ihre Kinder verlieren, sie zum Grabe tragen. Und aus dieser traurigen Situation, ich glaube, für einen Elternteil gibt es ja nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zum Grabe zu tragen. Das wünscht sich auch kein Elternteil. Das Normale ist, dass die Kinder die Eltern beerdigen. Aber manchmal gibt es auch das. Wir leben in einer zerfallenen Welt. Aber wenn dann Menschen, die Jesus Christus lieben, bei dieser großen Trauer, also jetzt nicht nur mit diesen Wunder und Zeichen im positiven Sinne, dass jemand geheilt wird und wieder, sondern auch bei solchen, in solchen tragischen Situationen, dass sie sagen, wie können wir jetzt hier Zeugnis für Jesus Christus sein? Das ist für mich mindestens so ein großes Wunder, wenn nicht noch größeres als das, was wir jetzt als äußere Manifestation erleben, als Heilung oder sowas. Das ist für mich auch Jesus und Reich Gottes. Oder wenn Menschen hungrig sind, nicht genug haben zu essen und wissen, dass die oder derjenige, dass sie gar nichts haben oder noch weniger, und dann nehmen sie von den wenigen, das sie haben, teilen es und bringen es denen. Das ist für mich ein Wunder. Also ich würde Gott niemals auf, was Wunder anbetrifft, nur auf Wunder und Zeichen im Sinne von körperlicher Heilung und was weiß ich, begrenzen. Gelobt sei Gott, ich bin froh für sowas, aber es gibt viel, viel mehr. Darf Gott ein Wunder, darf ich das kollektive Du anbieten hier? Ja? Ich befinde mich, glaube ich, unter Familie, Bruder und Schwestern, oder? Darf Gott noch ein Wunder bei dir tun? Glaubst du noch an Wunder? Glaubst du noch an den Gott, der Meere stillt, Wunder tut? Und darf er auch deine Stürme und deine Wellen und deine Stürme stillen? Darf er das tun? Ich wünsche, er würde es bei mir tun, weil ich das dringend brauche. Wir haben das Lied gesungen aus dem, beziehungsweise du hast ja, glaube ich, diesen Segen mit unter Psalm 46 gestellt. Ja, okay, das passt ja sehr gut zu dem, was ich euch heute mitgebracht habe als Wort Gottes. Gottes Schutz in Zeiten der Not. Ich glaube, dass die Welt geschüttelt und gerüttelt wird auf allen Ebenen. Politisch, geistlich, finanziell, nimm es wie du willst. Es gibt keinen Sektor, der nicht geschüttelt wird. Es ist so. Und ich glaube, dass wir noch nicht am Ende dieser Schüttelpartie sind. Ich glaube, wir sind unterwegs von mehr zu noch mehr. Ja? Ich glaube nicht an Frieden, der kommen wird. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Trump Frieden machen wird in der ganzen Welt oder wer auch immer. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, es wird noch schlimmer. Viel, viel schlimmer. Ich würde sagen, die Fahrt hat noch gar nicht richtig angefangen. So schlimm wird es. Die Bibel sagt, es wird so schlimm, dass die Menschen den Tod herbeisehen werden. Aber sie werden ihn nicht finden. Das glaube ich aus dem Wort Gottes. Aber inmitten dieser Not, inmitten diesem Leid, gibt es dennoch einen Schutz für Menschen, die Gott kennen. Und ich würde gerne über diesen Schutz sprechen. Ja? Wie können wir auf gutes Fundament bauen? Wie können wir unser Leben, unseren Glauben auf ein gutes Fundament bauen, damit, wenn die Zeiten kommen, die stürmischen Zeiten, wenn sie kommen und sie sind unterwegs, dass wir nicht erschüttert werden, sondern stabil sind. Auch wenn wir mitten in den Sturm stehen, auch wenn wir nass werden, aber nicht mit untergehen. Wie können wir das tun? So, das ist etwas, was ich glaube, dass Gott uns verspricht. Und ich möchte mit uns den 46. Psalm lesen. Ja, wer seine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen oder auf die Wand legen oder was auch immer. Psalm 46. Und ich fange an von Vers 2, weil der Vers 1 sind einleitende Worte. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz in Zeiten der Not, schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker gerade in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welche große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Dieser Psalm hat eine Geschichte, so wie jeder Psalm. Und der Hintergrund dieses Psalmes, gehen die allermeisten Gelehrten oder Kommentatoren aus Bibelausleger aus, ist folgender. Die Geschichte spielt sich ab zur Zeit des Königs Hiskia, CCA, circa 700 vor Christus. Und Hiskia ist der König in Juda. Zu dem Zeitpunkt ist Israel das geteilte Reich. Es gibt die 10 Stämme im Norden und die 2 Stämme im Süden. Und von diesem südlichen Reich, genannt Juda oder Judäa, ist Hiskia ein König. Seine Zeitgenossen sind prophetische Kanonen, Giganten, großes Kaliber wie Jesaja, der Micha, aber Jesaja besonders, es ist ein großes Kaliber. Das sind seine Zeitgenossen, ja? So, Hiskia ist ein Reformator. Er fängt an, den Tempel zu reinigen, weil der Tempel in Jerusalem, der war besetzt mit Götzendienst und von niemandem anderen installiert als von seinem eigenen Vater, der König Ahas, sein Vorgänger. So, jetzt reformiert Hiskia den Tempel. Er zerstört und beseitigt diese götzendiensterischen Elemente, die dort waren. Unter anderem auch die kupferne Schlange, die Moses in der Wüste damals unter der Anweisung Gottes herstellen ließ, weil die Juden, die damals rebellierten, die wurden dann von den Schlangen gebissen und Gott sagte zu Moses, stelle eine Schlange aus Bronze her und stell sie auf den Stab und jeder, der diese Schlange anschaute, soll geheilt werden. Okay, das war zur Zeit Moses. Diese Schlange, beziehungsweise diese kupferne Schlange, die wurde in Israel verehrt bis zu der Lebenszeit Hiskias. Das sind gut 700-800 Jahre danach. Auch die hat er beseitigt. Also er hat es ernst genommen. Ich will das wegnehmen. Nachzulesen, 2. Könige 18,4. Er reformiert auch den Priesterdienst, die Leviten, der Stamm, den levitischen Stamm, aus denen die Priester kamen, den reformiert er. Also ihr heiligt euch jetzt, ihr macht das jetzt richtig, ihr macht richtig ganze Sache. Er motivierte sie, bitte macht ganze Sache, denn wenn ihr nicht als Priester ganze Sache macht, dann wird auch der Gottesdienst nicht funktionieren. Weil die Leviten, die Priester, waren diejenigen, die den Gottesdienst durchführten. Also er war ein Reformator. Und weiterhin, was macht er? Hiskia versucht auch, das Volk Israel als Ganzes zu vereinigen. Sprich, die 10 Stämme mit den 2 Stämmen. Er organisiert ein Passafest. Ja, ein tolles, tolles Fest. Und lädt alle ein, auch die Israeliten. Sagt er, nein, ihr kommt auch. Wir möchten zusammen, wir dienen einem Gott. Also Hiskia war ein guter König. Die Bibel sagt sogar von Hiskia ein ganz, ganz, ganz tolles Zeugnis, stellt sie ihm aus, dass es vor ihm und nach ihm kein König gab wie ihn. Pah. Das war Hiskia. Und dann lesen wir in 2. Chronik 29,3, dass danach, nach diesen Entschuldigt, in 2. Chroniker 32, 1, lesen wir, dass nachdem Hiskia das alles vollendet hatte, dass es ein Angriff kam von den assyrischen König auf Jerusalem. Und das steht in 2. Chroniker 32, 1 folgendermaßen. Nachdem Hiskia alles getan hat und damit seine Treue zum Herrn bewiesen hat, rückte Sanherib, der König von Assyrien, mit seinen Truppen heran, fiel in Judäa ein und belagerte die befestigten Städte, um sie in seine Gewalt zu bringen. Nachdem Hiskia versucht, Gott zu gehorchen, Gott zu lieben, Gott treu nachzufolgen, ja, und tut Dinge für Gott, nachdem er das getan hat, kommen die Engel, der Himmel öffnet sich und ein Engelchor singt, oh, gelobt sei Gott, Hiskia, du bist der Gesegnete. War das so? Schau mal, was die Bibel sagt. Nachdem Hiskia dies alles getan hat, damit seine Treue zum Herrn bewiesen würde, kam dieser Kampf. Es gibt immer ein Danach. Weißt du das? Es gibt immer ein Danach. In Epheser 6 steht geschrieben, der Apostel Paulus sagt der Gemeinde in Ephesus, sagt er, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und jetzt warum? Sagt er, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan hat, nachdem ihr alles vollbracht habt, bestehen könnt. Nachdem. Der Hebräerbrief sagt er, Geduld habt ihr nötig, Treue habt ihr nötig, Glaube, Hingabe habt ihr nötig. Warum? Dass nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, auch die Verheißung empfangen könnt. Nachdem. Dieses Wort nachdem ist sehr wichtig. Und das ist bei Hiskia genauso passiert. Es gibt ein Nachdem. Es gibt ein Danach. So, und dieser Psalm entstand aus dieser Situation, als dieser König, ja, der syrische König auf Israel bzw. auf Judäa losgegangen ist. Davon spricht dieser Psalm sehr wahrscheinlich. Darin ist er entstanden. Und jetzt ist es interessant zu sehen, was machen Menschen, die im Kampf sind, die sich gegenüber einen Feind sehen, der zur damaligen Zeit das Nonplusultra war in den damaligen Osten, Nahen Osten. Sie hatten ja den ganzen Nahen Osten quasi mit eingenommen, kam bis hin an den Toren Ägyptens. Also diese Macht war eine große Macht, keine Hinterhofmacht. So, und niemand anders als die stehen jetzt vor Jerusalem. Kurze Zeit, ganz kurze Zeit davor, hatte dieser König Samarien eingenommen, das ist auch das Volk Gottes gewesen, die 10 Stämme, hat sie eingenommen, hat sie vernichtend geschlagen und hat sie alle aus Israel, ja, aus dem Nordreich, in anderen Reiche, die es besaß, deportiert. Und nahm dann aus diesen anderen eingenommenen Ländern die Einwohner und deportierte sie nach Israel. Das war die Politik der Assyrier, der Deportationsgeschichte. So, diese Macht steht jetzt vor den Toren Judäas, vor den Toren Jerusalems. Hiskia dabei. Wie benehmen sie sich? Und da entsteht dieser Psalm. Mitten in diesen Kampf entsteht er. Und jetzt pass auf, wie er anfängt. 2. Vers. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. Hunderte, tausende Soldaten. Hunderte, tausende. Wir wissen aus der Bibel, dass ein Engel von Gott gesandt in einer Nacht 185.000 Soldaten der assyrischen Soldaten niedergestreckt hatte. Also wir sprechen hier von einer großen Armee. Die stehen bereit vor den Toren Jerusalems. Und jetzt kommt dieses Bekenntnis. So fängt dieser Psalm an. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In welchen Zeiten? In Zeiten der Not, und da waren sie mittendrin, schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Nicht nur, dass er sie schenkt, mehr als genug. Könnt ihr euch erinnern, dass der Herr Jesus Christus sagte in Johannes 10, Vers 10, jetzt kommt es mir gerade, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dieses in Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der Teufel kommt nur, um zu zerstören, zu töten. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben, die Schafe. Und wie in welcher Menge, in welcher Quantität? Mehr als genug. Das Wort Perisos, das was dort im Griechischen steht, heißt mehr als gewohnt. Mehr als gewohnt. über das Gewohnte hinaus. So, und das ist Gott. Gott ist mehr als genug. Gott ist mehr als das Gewohnte. Seine Hilfe steht uns da. Ne? Und dann, so hört der zweite Vers hört so auf. Hilfe, Gott ist uns eine Hilfe mehr als genug. So, jetzt pass auf, der dritte Vers, wie er anfängt. Darum. Warum darum? Darum, weil Gott mehr als genug ist. Darum haben wir keine Angst. Verstehst du? Nicht, weil die Armee zahlenmäßig unter uns ist. Nicht, weil wir die bessere Kriegsstrategie haben. Nicht, weil wir die Großen sind. Nein, das hat damit nichts zu tun. Die Augen gehen irgendwo anders. Die gehen hin zu Gott. Weil Gott, Vers 2, mehr als genug ist, darum, aus diesem Grund und kein anderer. Darum haben wir keine Angst. Darum, weil Gott reichlich zu finden ist. Darum, weil Gott in unserer Mitte ist. Glaubensbekenntnisse, Leute. Glaubensbekenntnisse sollte von einer inneren Überzeugung gefolgt sein. Glaubensbekenntnisse sollten nicht nur einfach vor sich her geplappert, gesagt werden, bekannt werden, nur weil es eine kirchliche Tradition ist, das ja auch seinen Platz hat, sondern sie sollten aus der tiefsten Überzeugung kommen. Ja? Und jemand sagte Folgendes: Es ist eine Sache zu bekennen, dass Gott unsere Zuflucht ist, aber eine ganz andere zu beschließen, sich zu entscheiden, dass wir uns deshalb nicht fürchten werden. Zu bekennen, was wir glauben sollten, ist einfach. Unsere Herzen aber dazu zu bringen, diese bekannte Sicherheit zu fühlen, sie zu verinnerlichen, sich auf sie zu verlassen, zu stützen, das ist monumental. Es ist ganz schnell gesagt, ich glaube an Gott, den Vater, an den Schöpfer des Himmels und der Erde und an die Totenauferstehung, an die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist ja alles biblisch, das ist ja, hat ja alles eine Richtigkeit vom Glauben her. Theologisch 1a, top, wie man sowas in Sätze fassen kann, Hut ab. Aber es ist was ganz anderes zu sagen, dass dieser Schöpfer Gott mein Gott ist. Dass die Auferstehung der Toten mich betrifft, ich werde nicht in den Tod bleiben. Das ist was ganz anderes. Da kommt man aus der Allgemeinheit raus und stellt sich als ein Individuum unter dem Licht dieser Wahrheit und sagt, das gilt mir. Okay? Und das ist es, was die hier machen. Die bekennen das in einer Situation, die sie betrifft. Und dann? Es heißt nicht, dass wenn wir an diesen Gott glauben, dass weil seine Hilfe immer da ist und weil wir uns nicht fürchten, es heißt noch lange nicht, dass es keine Probleme geben wird. Das hat damit nichts zu tun. Es heißt hier nicht, weil Gottes Hilfe genügend da ist, oh, deswegen würden wir keine Probleme haben, deswegen wird es nur jeden Morgen ein Halleluja und Praise the Lord und Glory geben oder sowas, ja, und ich werde immer geheilt und ich werde immer ein dickes Konto haben und immer richtig. Es wird alles von alleine laufen. Warum? Weil Gott mehr als genug ist. Immerhin heißt ja einer seiner Namen, mit denen sich Gott offenbart im Alten Testament, ist ja El Shaddai. Und viele gelehrte Sprachwissenschaftler meinen, ohne sich da festlegen zu wollen, dass dieses Wort El Shaddai bedeuten würde, mehr als genug. Also, mehr als genug. Ich brauche 1.000 Euro, nein, ich werde 10.000 haben. Ich brauche einen Fiat, nein, ich werde einen Mercedes haben. Mehr als genug. Leider gibt es auch diese Einstellung des Evangeliums. Man nennt es den Wohlstand-Evangelium. Hat man nicht genug und mehr als genug, dann ist man nicht gesegnet, weil man nicht genügend Glauben habe. Also umso mehr ich glaube, umso mehr Segen. Und dieser Segen lässt sich im Materialismus und in meiner Heilung sehen. Bin ich krank, dann geht's schon. Also ich würde sagen, das ist ziemlich einseitig und ein bisschen abwegig. Hier, obwohl sie an den glauben, der mehr als genug ist, das ist ja ihr Bekenntnis. Hör zu, wie der Vers 4 anfängt. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Also, es gibt Probleme, es werden Dinge erschüttert, bis ins tiefste Fundament hinein, auch bis ins tiefsten Glaubensfundament hinein manchmal. Gott, wie konntest du sowas zulassen? Wie ist sowas möglich? Ich habe diese Fragen Gott nicht einmal gestellt. Und ich habe so viele Fragen, die ich in den Himmel mitnehmen werde oder welcher Ort es auch immer sein wird, wo wir sein werden mit Gott. Aber wenn ich vor Gott stehen werde, ich glaube, diese Frage Gott zu stellen, es sei denn, unterwegs schon wird er sie mir beantworten und ich komme als ein ganz 100% zufriedener zu ihm. Aber es gibt Dinge, die erschüttern unser Leben. Die gibt es einfach. Trotz dessen, dass Gott allgenügsam ist. Trotz dessen, dass er da ist. Ja? Also, nein, das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben werden, sondern dass wir inmitten der Probleme Gottes Gegenwart erleben werden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So lesen wir es doch. Er salbt mein Haupt, er führt mich zum frischen Wasser und zu grünen Auen. Und mir wird nichts mangeln. So lesen wir es doch, ne? Aber dann auf einmal hören wir, dass sich dieses Schaf, das so diese Gegenwart dieses guten Hirten genießt, wo befindet es sich? Weder beim frischen Wasser noch auf der grünen Aue, sondern mitten in ein Tal, Todestal sogar, finsterem Tal. Und was sagt er? Ich fürchte mich nicht, weil du mit mir bist. Mitten im Tal. Nicht, ich fürchte mich nicht, weil ich dich am anderen Ende, am Ausgang des Tals mit ausgebreiteten Armen sehe. Nee, mitten in dem Tal, da mit dabei. Kann mich jemand verstehen, was ich sage? Kannst du dich da drin sehen? Kannst du in deinem finsteren Tal die Gegenwart dieses guten Hirten sehen? Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Wenn die Finsternis und die Dunkelheit um mich herum viel stärker ist als das leuchtende Licht der Hoffnung, das Christus heißt, dann haben wir ein Problem. Inmitten der Probleme ist Gottes Gegenwart erlebbar. Vers 5 und 6. Frisches Wasser. Pass auf. Vierter Vers sagt, mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Also negativ. Aber dann Vers 5 und 6. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt. Jerusalem ist damit gemeint. In der heilige Wohnung des Höchsten. Weil in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Der Tempel. Gott selbst ist in ihren Mauern. Also hinter den Mauern meint er damit, ja. Nicht der Mörtel zwischen den Steinen, sondern hinter den Mauern, ja. Gott selbst ist in ihren Mauern, also ist gegenwärtig. Nichts kann sie erschüttern. Nichts. Er bringt ihr Hilfe, bevor der Morgen graut. Es gibt mindestens 5 Gründe. Warum das Volk Gottes sich nicht fürchten muss, das entziehe ich diesem Psalm hier raus, was er gesagt hat hier in diesen Versen. Mindestens 5. Erstens, weil es einen Lebensfluss gibt, der durch die Wüste der Angst fließt. Er sagt, lebendiges Wasser fließt durch die Stadt. Interessanterweise ist, guck mal, Vers 5, frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt. Damit ist Jerusalem gemeint. Das Interessante ist aber, Jerusalem hat kein fließendes Wasser. Die haben keinen Fluss, der durch das, also ich meine jetzt nicht vom Wasserwerk her, natürlich haben sie fließendes Wasser, aber ich meine, es gibt keinen Fluss, der durch Jerusalem fließt. Das hat Jerusalem nie gehabt. Und trotzdem sagen sie das. Warum? Also, sehr wahrscheinlich könnte es sein, dass man, als man diesen Psalm geschrieben hat, daran dachte, dass als der assyrische König gegen die Armee gegen Israel losging, gegen Judäa, dann hat Hiskia was ganz strategisch Wichtiges getan. Die Wasserquellen, die Jerusalem speisten, wo er sie Wasser hatten, Trinkwasser, diese Quellen hat er verschütten lassen, ja, und sie umgeleitet in einen unterirdischen Tunnel, Siloam-Tunnel, den gibt es noch heute zu sehen in Jerusalem, und dadurch hat er das Wasser dann unterirdisch nach Jerusalem gebracht, also hat ihn umgeleitet. Weil er sagte sich, warum sollte der Feind sehen, dass wir lebendiges Wasser haben? Also Quelle, das war ja in der Wüste, also in der Gegend in Jerusalem und diese ganze Gegend war es ja pures Gold, Quellwasser zu haben. Und das leitete er um. Also, es könnte sein, dass das gemeint wurde mit frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt. Aber es gibt viele Ausleger und Bibelgelehrte, die meinen, dass damit der Heilige Geist gemeint ist, die Gegenwart Gottes. Ja? Und ich glaube, dass das mehr wahrscheinlicher ist. Warum? Weil es gibt Bibelstellen, die auf dieses Wasser hindeuten. Jesus in Johannes 7, Vers 37, 39. Es war ein großes Fest, wahrscheinlich das Laubhüttenfest. Und Jesus steht auf an dem letzten Tag dieses Festes, das war der höchste Tag, und dann sagt er: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt. Und jetzt zitiert er die Schrift. Und jetzt zitiert er hier diese Dinge. Ja? Aus dessen Leibe werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Und Johannes sagt, das sprach Jesus von dem Heiligen Geist, der noch nicht gekommen war. Ja? Oder Hesekiel 47. Dass da Wasser strömt aus dem Hesekiel sieht den Tempel in einer Vision und da seht ihr da, wie Wasser aus dem Tempel strömt. Und überall, wo dieses Wasser kommt, sagt er, da wird Leben entstehen. Die Fische werden leben. Also es wird Leben entstehen. Oder Offenbarung 22, aus dem Thron Gottes fließt ein lebendiges Wasser. Und das ist wahrscheinlich die Sprache, die hier der Psalmist benutzt, um zu zeigen, es geht hier um Leben, es geht um Gott, es geht um die Gegenwart Gottes. Wie frisch darf der Heilige Geist in unser Leben fließen? Wie frisch darf er kommen? Was ist der Unterschied zwischen Wasser, das steht, und Wasser, das fließt? Beides ist Wasser. Aber dieses stehende Wasser, da kommt nichts Neues dazu, es sei denn, es regnet. Fließendes Wasser zirkuliert, es geht und kommt, es ist immer frisch. Es ist frisch. Wie oft haben Christen den Heiligen Geist erlebt und dann kommt es zu einem Stillstand. Und dann denkt man an die Zeiten zurück, wo es so frisch war, wo sich Gott bewegt hatte, wo die Gebete lebendig waren, wo das Gemeinsame, das Zusammenkommen, ach, wie schön war es. Und das sollten wir nie vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir getan hat. Also das Rückbesinnen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber meine Leute, meine Brüder und Schwestern, wir leben nicht nur aus der Vergangenheit. Die Bibel sagt uns nicht, der Glaube war, sondern der Glaube ist. Gegenwartsform. Und ich bin so froh, dass hier vom frischen Wasser gesprochen wird. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt. Ja? Also, der zweite Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen, weil Gottes Heiligtum in ihr ist, in dieser Stadt. Weil Gottes Heiligtum unter uns ist. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Die heilige Wohnung, das war der Tempel. Und was ist das Äquivalent, das neutestamentliche Äquivalent der heiligen Wohnung? Wer würde mir sagen, was ist die Entgegensprechung, das neutestamentliche Entgegensprechung für die Wohnung Gottes aus dem Alten Testament? Wer könnte mir das sagen? Bitte? In uns, bravo. Wir. Wenn Gott in uns lebt, dann sind wir die Wohnung Gottes. Paulus sagt zu den Korinthern, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib, ihr, der Tempel des Heiligen Geistes seid? Hier ist heute Morgen der Tempel des Heiligen Geistes versammelt, als Kollektiv, aber auch aus Einzelnen. Als Einzelne sind wir so mal kleine Tempel, kleine. Und wenn wir alle zusammenkommen, dann bauen wir einen großen Tempel zusammen. Er, Gott, baut auf seine Gemeinde. Ja? Die Gemeinde ist die Wasserquelle in einer Wüste. Sie ist das orientierende Licht in der Finsternis und das bewahrende Salz in einer verdorbenen Generation, in einer verdorbenen Menschheit, durch die Sünde verdorben. Das ist die Gemeinde. Deswegen haben wir keine Angst. Gott ist in ihrer Mitte. Er wird was tun. Ich meine, die Welt ist geistlich gesprochen, ist das System dieser Welt sowas von verdunkelt und verfinstert. Und die Gemeinde ist wie ein heller Leuchtturm. Inmitten der stürmischen Zeit, wo die Leute drin sind. Nacht, Finsternis, aber von Weitem her sehen sie ein Licht, Orientierungslicht, Leuchtturm. Und das ist die Gemeinde. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann dieses Licht nicht verborgen sein, wenn es auf der Stadt oben ist. Das bist du, das bin ich, hier redet die Bibel von uns. Ein drittes, Gott ist keine Randerscheinung, sondern die Mitte unseres Lebens. Vers 6, Gott ist in ihre Mitte, steht geschrieben. Mitten. Ich bin so froh, dass es hier Mitte steht. Weißt du warum? Gott schaut nicht von Weitem her. Gott schaut nicht von hinten her. Gott ist nicht Nachfolger. Wir folgen ihm nach. Er geht voran, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Bin ich froh, dass Jesus nicht von Schweinen gesprochen hat, von Schweineherde. Weißt du warum? Der Unterschied zwischen einem Hirten, ein Schafhirten, einem Schweinehirten ist folgender. Unter anderem, Schweinehirten siehst du immer hinter der Herde. Die Schweine werden getrieben. Schafhirte, die stehen vorne. Und sie rufen und die Schafe folgen. Er, Gott, ist in ihrer Mitte. Er ruft, er geht voran. Er ist nicht weit von uns. Er ist nicht weit von deinem Problem. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Er ist da. Er hat's versprochen. Er ist da. Gott schaut nicht von hinten oder einer sicheren Entfernung zu. Er steht mitten, inmitten unserer Lebensumstände, egal wie sie aussehen. Er ist da, er hat's versprochen. Ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht aufgeben. Ich bin alle Tage mit dir. Überall und immer. Das hat er uns versprochen. Ein viertes, weil Gott unser Fundament ist, werden wir nicht wanken. Weil Gott unser Fundament ist. Vers 6 wieder. Sie wird nicht wanken. Sie wird nicht entschüttert. Zu der Zeit, als dieser Psalm entstanden ist, hatte man folgendes Verständnis über seine eigenen Städte. Also der Psalm spricht jetzt von der Stadt, sie wird nicht wanken. Und folgender Gedanke ist mit diesem Nichtwanken verbunden. Das war jetzt nicht nur bei den Juden, sondern bei allen Völkern in der damaligen antiken Zeit vorhanden. Nämlich, eine Stadt war für die Einwohner uneinnehmbar, solange ihr Gott und sein Tempel in der Stadt noch war. Die antiken Völker hatten ihre Städte nicht uneinnehmbar verstanden, weil sie eine große Heeresmacht hatten. Nein, solange der Gott, also ihr Gott, der Hauptgott, sein Tempel noch in der Stadt war und er stand, der Tempel war nicht zertrümmert, sondern er stand, wussten sie, unser Gott ist mit uns und deswegen glauben wir, dass das hier noch nicht einnehmbar ist. Und das ist hier das Bekenntnis. Sie wird nicht wanken. Warum? Weil er in ihrer Mitte ist, weil er gegenwärtig ist. Weil er gegenwärtig. Hat er nicht gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand nehmen? Hat er nicht gesagt, dass größer der ist, der in uns wohnt, als der, der gegen uns ist? Hat er nicht gesagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir? Ich bin dein Gott? Hat er das nicht gesagt? Hat er das auch so gemeint? Und meint er das auch heute so? Und in meiner Situation, in der ich jetzt stehe, die überhaupt nicht positiv, könnte es sein, dass er daran vergessen hat? Nein. Denn dein Retter, mein Retter, unser Retter in Jesus Christus, der schläft nicht, der schlummert nicht und der vergisst nichts. Wie sollte der was vergessen? Wie sollte der an was erinnert werden, der die Sterne bei Namen ruft? Der von wie viele? 8 Milliarden Menschen gibt es mittlerweile und kein Haar von 8 Milliarden Köpfen und die allermeisten haben ja Haare. Wenn ein Haar rausfällt, auch beim Duschen und beim was weiß ich, beim Schneiden, weiß er von jedem einzelnen Haar. Damit will Gott sagen, dass er weiß, wie es um uns ist, weil wir ihm wichtig sind, nicht weil er wie ein Computer eine riesen Datenbank hat und die funktioniert einfach 10100101110 und sowas weiß ich, digitale Sprache. Nein, sondern bei Gott sind wir keine Nullen und keine Einser, wir sind geliebte Menschen, seine Schöpfung und deswegen hat er so ein großes Interesse über uns, dass er sagt, hey, jedes Millimeter, Millimeter von dir ist mir wichtig. Und der sollte mich in so einer Situation nicht begleiten? Nein, das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Ich komme zu den letzten. Weil Gottes Hilfe zu richtigen Zeitpunkt kommt. Sie kommt nicht zu spät, aber auch nicht zu früh. Gott wird dir helfen früh am Morgen, Vers 6. Gott wird ihr helfen. Der Stadt wird dir helfen am frühen Morgen. Warum früh am Morgen? Also, der Psalm entstand ja im Kontext eines Angriffs. Der Krieg steht bevor. Und damals fingen Kriege an morgens, nicht nachts, morgens. Und wenn er sagt, früher morgen, dann heißt das, wenn die Probleme anfangen, wenn der Angriff losgeht, da ist Gott, da ist Gottes Hilfe. Gott kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu früh. Aber er kommt richtig. Er kommt richtig. In den richtigen Moment, wenn wir es wirklich am allermeisten glauben. Das Bekenntnis von Hiskia. In 2. Chroniker 32, Verse 7 und 8. Er ermutigt seine Leute, er ermutigt das Volk. Und jetzt sagt er in dieser Ermutigung diese zwei Verse. Und die gelten jetzt auch dir und mir. Und die möchte ich jetzt über uns auch sprechen, im Glauben. Nicht als eine Geschichte, sondern als etwas, was gegenwärtig auch Gültigkeit hat für dich und für mich, egal wo du stehst und wo ich stehe. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dem König von Assur. Klammer auf, egal wie dieser König oder wer dieser König von Assur heute ist, Klammer zu, und vor der ganzen Menge, die mit ihm ist. Warum? Denn mit uns sind mehr als mit ihm. Mit uns sind mehr als mit ihm. Hiskia denkt hier nicht an die Armee. Zahlenmäßig sind sie weit, weit, weit unter ihm. Er denkt an was anderes. Vers 8. Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch, menschlich. Aber mit uns ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und unsere Kriege zu führen. Hörst du das? Unsere Kriege zu führen. Wenn Gott meinen Krieg führt, wenn Gott meine Kämpfe kämpft, wie wird wohl das Ergebnis sein? Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Hier ist jetzt eine neutestamentliche Verheißung, die in diese Richtung geht, die Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 3 sagt. Denn ihr seid gestorben, mit Jesus Christus am Kreuz natürlich, ihr seid gestorben und jetzt das hier. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit Christus, das wäre schon genug. Aber geht noch weiter. In Gott. In Christus zu sein, ist ja schon ein, ich vergleiche das mal mit einem Safe, Tresor. Unknackbar. Der sicherste Ort, den es gäbe. So, Gott geht hin, legt uns in Christus und dann nimmt er Christus und uns zusammen und legt ihn nochmal in sich. Kannst du das Bild sehen? Kannst du das verstehen? Und deswegen musst du dich nicht fürchten. Deswegen müssen wir uns nicht fürchten. Ja, es wird geschüttelt und gerüttelt. Das fühlt man auch innerhalb dieses Sees. Aber wir wissen ganz genau, in wessen Hand unser Leben ist. Und ich möchte dich ermutigen, Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen, Bruder, Schwester, lieber Zuhörer, Zuhörerin. Egal, was kommen wird. Wird Russland Raketen abschicken auf Deutschland oder Europa? Wird es einen atomaren Krieg geben? Wird es, was kommt? Werde ich meine Arbeit verlieren? Was? Und. Ich weiß es nicht. Bin ich froh, dass ich sowas nicht beantworten muss. Aber was ich dir sagen kann, es gibt keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, der es gelingen wird, sagt Gott. Atomar? Hochmodern? Oder aus der antiken Zeit, egal. Egal, was gegen dich und gegen mich geplant wird, das wird nicht gelingen. Warum? Weil wir in Christus Jesus sind. Das Maximum, was man uns nehmen kann, ist dieses irdische, vergängliche Leben. Aber dann, weißt du, was dann passieren wird? Dann hat man uns sofort da hinein katapultiert, wo wir eigentlich sein wollen. In Gottes Gegenwart. Und wer hat dann verloren? Hat jemand, der in Gottes Gegenwart ist, in Gottes Fülle erlebt, hat der was verloren? Hat der die Herrlichkeit Gottes sieht, kein Schmerz und keine Träne mehr und ist in den ewigen Armen seines ewigen Gottes, hat der was verloren dadurch, dass er in seiner Gegenwart gekommen ist? Wenn wir das als Verlust ansehen, dann müssen wir unsere Glaubensinhalt nochmal ganz, ganz, ganz klar überdenken. Verstehst du, was ich meine? Du bist unantastbar in Christus Jesus. Ich möchte mit uns ganz kurz beten. Herr Jesus, es ist so ein Privileg, dich zu kennen. Nein, wir haben das nicht aus eigenen Verdiensten uns eingeeignet. Und wir haben es auch nicht gesucht, als solche, die denken, wir bräuchten es, sondern du bist gekommen zu suchen. Und du bist gekommen, dich hinzugeben und hast an unsere Tür geklopft. Du klopfst an unsere Herzentür. Und so dankbar bin ich dir, dass viele hier, dass ich unter ihnen gehören darf, dieses Klopfen gehört haben. Herr Jesus, wir sagen dir heute ganz neu, komm, ganz neu. Lass diesen Psalm, lass dieses Wort nicht nur ein interessantes literarisches Werk sein, sondern das, was es Wirklichkeit ist, Geist und Leben, Kraft, das Glauben erzeugt wird durch dieses Wort. In uns allen hier, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.